Lücke Lee mit I'm Good, I'm Gone, Flux FM, 17:10. Kann die Literatur zur Flucht aus der realen Welt verhelfen? Sicher, das kann sie. Das Phänomen haben viele von euch unter Umständen auch schon selbst erlebt. Hat aber die Literatur darüber hinaus auch noch eine positive Wirkung auf Leser und Leserinnen? Können Bücher sogar heilen? Lesen als Medizin heißt das just erschienene Buch der Berliner Journalistin Andrea Gerg, das genau diesen Fragen nachgeht. Und die Literaturkritikerin, die auch vor Selbstversuchen beim Bibliotherapeuten nicht Halt macht, ist jetzt bei mir im Studio und wird uns noch einiges mehr zum Thema erzählen. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Andrea Gerg, wie geht's? Haben Sie gut gelesen? Hast du gut gelesen? Wir duzen uns, haben wir ausgemacht.
Ja, genau. Also heute bin ich noch nicht zum Lesen gekommen, aber ich schließe eigentlich keinen Tag ab, ohne vorm Einschlafen noch mal ein bisschen zu lesen. Das ist schon so ritualisiert und gehört unbedingt dazu.
Ja, das heißt, der Therapeut, der therapeutische Effekt des Lesens, den wendest du auf dich selber im Prinzip an, jeden Tag?
Ja, eigentlich schon. Also ich hatte jetzt auch in den letzten 2 Wochen mich in Donna Tartts Der Distelfink da verstrickt. Das ist ja so ein 1000-Seiten-Wälzer und das hat mir zum Beispiel extrem gut über diese Aufregung, bevor jetzt das Buch erschienen ist, hinweggeholfen. Aha. Also ich habe das auch schon wirklich sehr oft selbst erlebt, dass Literatur so einen Fluchtraum bietet vor irgendwelchen Emotionen, die einen so überrollen.
Das Erste, was mir eingefallen ist, lustigerweise bei der Vorbereitung für dieses Interview, war die Lektüre des Zauberbergs, bei der ich mich aber die ganze Zeit krank gefühlt habe. Ich habe mich dann so sehr in die Leute hineinversetzt, dass ich ständig Fieber messen musste und das Gefühl hatte, ich hätte eine fiese Lungenkrankheit.
Also gut, man kann Medizin ja auch überdosieren. Das war dann vielleicht ein bisschen viel Einfühlung.
Das stimmt, ja. Der Ausgangspunkt für die Untersuchung der heilsamen Wirkung von Literatur war ja der Beruf des Bibliotherapeuten, den ich auch deswegen schon in die Anmod geschrieben habe, der dir ja auch unbekannt war vorher. Was macht denn der Bibliotherapeut? Was ist das für ein Beruf?
Also das ist so eine begleitende Kreativtherapie, wie zum Beispiel, man kennt bei uns eher Maltherapie oder Tanztherapie. Das heißt, das macht man nicht alleine, sondern da haben Leute, die jetzt irgendwie ernsthafte Probleme haben, natürlich auch noch so einen normalen Psychotherapeuten und das macht man noch so mit dazu. Mhm. Man kann aber jetzt, Bibliotherapie ist in der Urform, finde ich, auch schon ein guter Buchhändler, der ein gutes Gespür dafür hat, was seine Kunden für Probleme haben. Das kann aber auch zum Beispiel in Kinderkrankenhäusern sein, wo man vor einer Operation mit Kindern liest, um die abzulenken. Oder ich hatte ein sehr schönes Beispiel gefunden von so einem kleinen Jungen, der einen Waschzwang hatte und da hat der Bibliotherapeut den Eltern ein Bilderbuch verschrieben, wo es einfach um so ein zwanghaftes Geschöpf ging und das hat der Junge ganz gut angenommen, dieses Buch. Dann haben die das ein paar Wochen durchgearbeitet und der konnte dann wieder relativ normal sich verhalten. Das heißt, das hat eben tatsächliche Effekte und ich habe bei diesen Recherchen auch wirklich ganz unglaubliche Geschichten gehört. Es kann auch eine Lesegruppe zum Beispiel sein, die bibliotherapeutisch wirkt. Es kann aber auch einfach nur sein, dass jemand dich fragt, was lesen Sie, was haben Sie für Lesegewohnheiten? Und das habe ich zum Beispiel mit einer Londoner Bibliotherapeutin per Skype gemacht. Ja. Die arbeitet bei der School of Life, nennt sich das. Und zu der habe ich gesagt, ich habe so ein bisschen eine Lebenskrise, ist alles ins Stocken geraten. Und die hat mir dann eben Bücher auf Rezept verschrieben. Wow. Das waren dann 5 Romane. Aha. Und hat mir zu jedem so dazu geschrieben, was das bewirken könnte. Also das kann auch sowas sein. Es gibt da sehr, sehr viel verschiedene Formen und Anwendungsgebiete.
Ja. Ist wahrscheinlich dann in der Wirkung nicht ganz so bis aufs letzte Detail untersucht wie in der klassischen Medizin, aber unter Umständen kann man ja durchaus voraussehen, welche Wirkung so ein Roman auf ein Individuum hat, wenn man sich ein bisschen unterhalten hat mit dem Gegenüber.
Genau, wobei das Tolle finde ich eben, dass Literatur ja ganz, ganz individuell und subjektiv aufgenommen wird. Das heißt, anders als jetzt, wenn du einen Ratgeber liest, wo irgendwer anders glaubt zu wissen, was gut für dich ist, ist es bei der Literatur so, dass du dir selber einen Weg suchen kannst durch das, was da beschrieben wird, über Identifikation mit der Figur oder mit den Figuren oder was auch immer. Also das hat eben ganz verschiedene Möglichkeiten und ich finde, das regt quasi die Selbstheilungskräfte eher an, als es eben ein Ratgeber kann.
Das stimmt. Ja. Man kann sich, wie gesagt, im Positiven oder im Negativen durchaus vielleicht an eigene Leseerfahrungen erinnern. Ich habe jetzt gesagt, beim Zauberberg war es irgendwann so, dass ich selber mich eher krank fühlte als gesünder. Aber es gibt ja noch viel interessantere Beispiele, auch existenziellere Beispiele, die du rausgefunden hast. Was waren das zum Beispiel für Geschichten?
Ja, also ich habe dann mich irgendwann natürlich gefragt, als ich über diese Bibliotherapie angefangen hatte zu recherchieren und auch eine Ausbildung begonnen hatte, gibt es das nicht auch in der Literatur selbst? Ja. Und was haben denn Leute wie zum Beispiel Marcel Reich-Ranitzky, der sein Leben lang mit Literatur sich beschäftigt hat, für Erfahrungen damit gemacht? Und tatsächlich gibt es, er zum Beispiel hat im Warschauer Ghetto mit seiner späteren Frau Tosia immer Kästners Lyrische Hausapotheke gelesen. Das haben die sich gegenseitig vorgelesen und er sagt, es hätte ihnen wirklich ganz viel gegeben und hat sie auch so ein bisschen gerettet. Und es gibt tatsächlich auch Berichte von Menschen, die im Konzentrationslager waren und die sich durch Literatur, durch Gedichte, die sie erinnert haben, auch irgendwie an was festhalten konnten. Mhm. Aber es gibt es eben auch in zeitgenössischen Gefängnissen. Mhm. Da spielt Literatur auch eine große Rolle. Da war ich in Münster in der JVA. Da ist ein sehr engagierter Bibliothekar. Die waren 2007 Bibliothek des Jahres.
Und zwar nicht Knastbibliothek des Jahres, sondern Bibliothek, richtig, in der übergreifend.
Genau, in dieser deutschlandweiten Auszeichnung, weil die haben das schön renoviert. Und die haben tatsächlich 80% der Insassen sagen, Lesen ist für sie die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Und der Gerhard Peschers, der das leitet dort, der ist, kennt sich sehr gut aus, auch mit der Geschichte des Lesens im Strafvollzug. Ja. Und das ist eben schon seit Jahrhunderten auch so ein Mittel, wie man versucht hat, an die Gefangenen heranzukommen, das auch als Besserungsinstrument in moralischer Hinsicht einzusetzen und so weiter.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch die klassische Flucht vor der Realität höchstwahrscheinlich, die einem als Insassen eines Gefängnisses dazu verleitet, sich mit Literatur zu beschäftigen und in eine andere Welt einzutauchen als die eigene, die
ja klar, ich meine,
unverändert jeden Tag die gleiche ist.
Wenn man irgendwo gefangen ist, dann hat man ja so Reisen im Kopf noch viel nötiger, als wenn man sich wie wir frei bewegen kann. Und da hat es, glaube ich, eine sehr, sehr große Funktion. Aber ich habe eben auch Geschichten gefunden, wo das wirklich bei Leuten das Leben verändert hat. Mhm. Und es wird zum Beispiel auch im Jugendstrafvollzug ja als Maßnahme angewandt. In Dresden hat das einer erfunden, den Dresdner Bücherkanon. Da wird das bei Jugendlichen Erststraftäter. Sagt man, die schicken wir jetzt nicht zum Fegen in irgendein Altenheim, dass die da Laub auffegen, sondern die sollen ein Buch lesen, was sich auch gezielt mit dem Problem, was die haben, auseinandersetzt, und hinterher spricht ein Buchbetreuer mit ihnen, und die haben da unglaublich gute Erfolge, weil das tatsächlich bei den Jugendlichen auch was in Gang setzt an Reflexion und an Umdenken, und das bringt ja letztlich mehr als eben so eine Dienststrafe.
Ja, was natürlich auch eine Stärke oder was an der Stärke der Literatur liegt, die nämlich darin wiederum liegt, dass man sich auf sich selbst zurückgeworfen mit dem Text auseinandersetzt und eben nicht sich berieseln lassen kann, wie jetzt zum Beispiel im Film oder beim Fernsehen.
Ja. Genau, man kann sich selbst in Frage stellen. Da hatte ich auch ein schönes Beispiel nochmal aus dieser Ecke gefunden, und zwar der Charlie Graf heißt der war mal Boxer und wäre fast deutscher Meister geworden. Und der ist aber irgendwie Anfang seiner Karriere dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen und landete dann im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim zusammen mit einem RAF-Terroristen, hatten die Hofgang gemeinsam und haben dann, erst mochten sie sich nicht, dann haben sie ausgemacht, sie teilen sich diese Hofpause, der eine macht Fitnesstraining mit dem anderen, und er, der Bog, hat eben mit dem Charlie Graf über Literatur gesprochen. Der hat angefangen, Faulkner zu lesen, Thomas Mann, Hermann Hesse. Ja. Und der ist inzwischen über 60 und er sagt, das hat mein Leben gerettet, weil ich da angefangen habe, mich eben in Frage zu stellen und gemerkt habe, dass Worte oft gewaltsamer in einem positiven Sinn sind als eben körperliche Gewalt.
Also sind es eigentlich zwei Extreme, die einem aus der Literatur heraus helfen können. Einmal das Zurückwerfen auf die eigene Person, die dann dazu führt, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, und zum anderen aber eben auch die Flucht in eine andere Welt, die dann mit einem selbst nichts mehr zu tun hat oder wenig zu tun hat. Das sind ja eigentlich zwei Extreme, die da zusammen spielen. Das ist auch interessant. Wir werden jetzt mal ein bisschen Musik hören, die auch zum Thema passt. Blind Melon mit No Rain, da kommt die schöne Textzeile vor. And I start to read a book because it's a great escape. Also da wird über das Flüchten durch die Literatur gesungen im nun folgenden Stück. Und dann reden wir noch mal ein bisschen weiter auch über die neurowissenschaftlichen Aspekte, die untersucht werden. Sie waren ja, oder du warst ja mit einem literarischen Stück im Magnetresonanztomographen.
Genau, da wurden mir Gedichte vorgespielt, also ich konnte Gedichte hören, und dabei wurden die Gehirnströme gemessen, und das war ganz interessant, was sie da überhaupt an diesem Forschungscluster so untersuchen.
Ja, und da reden wir gleich nochmal drüber. Blind Melon vorher nochmal auf Flux FM mit No Rain. Blind Melon mit No Rain, Flux FM am Dienstagnachmittag. Bei mir im Studio immer noch Andrea Gerg. Sie ist die Autorin des Werkes Lesen als Medizin, die wundersame Wirkung der Literatur. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über das Buch, das übrigens erst ab morgen offiziell im Buchhandel erhältlich sein wird. Jetzt will ich nochmal ein bisschen sprechen eben über den neurowissenschaftlichen Ansatz, den du auch verfolgt hast. Du hast ja nicht nur literaturwissenschaftlich auf die Wirkungen von Texten geguckt, sondern eben auch im MRT dich untersuchen lassen. Was bildet der Magnetresonanztomograph ab, wenn man sich beim Erleben von Literatur da reinlegt? Was passiert im menschlichen Gehirn?
Also da leuchten dann irgendwelche Stellen im Gehirn. Was da wohl aktiv ist, ist das sogenannte limbische System beim flüssigen Lesen. Dieses limbische System ist dafür zuständig, dass unsere Triebe oder auch bestimmte Emotionen verarbeitet werden. Oder das schüttet auch diese berühmten Endorphine, die okay. wir alle so toll finden, mhm. aus. Und das heißt, wenn wir irgendwie Freude oder Ekel beim Lesen empfinden, dann ist eben immer diese Region aktiv. Ja. Das kann man dann sehen.
Die dann unter Umständen auch trainiert wird. Darin kann dann der moralische Wert von Literatur unter Umständen liegen, oder?
Ja, ich meine, es gibt da noch alle möglichen Theorien. Das Interessante bei den Neurowissenschaften ist halt, dass die ja vor allem Hypothesen bis jetzt haben und ja. dass man kann da eben spannende Dinge beobachten, die viel zum Nachdenken bieten, aber das ist vieles davon auch nicht empirisch nachweisbar. Es ja. gibt ja zum Beispiel diese berühmte These mit den Spiegelneuronen, die in den 80er Jahren entdeckt wurden und die sind auch natürlich beteiligt beim Lesen, weil man muss sich ja das vorstellen können, was man da liest. Also wenn wir irgendwie lesen, dass, weiß ich, in irgendeinem Pferdestall sich da irgendeine Romanze anbahnt, dann sieht man vielleicht oder dann hat man das Gefühl, man riecht schon, ja. wie es dazugeht. Und um sich das vorstellen zu können, müssen eben zum Beispiel diese Spiegelneuronen aktiv ja. sein.
Empathietraining, Literatur.
Ja, ganz genau. Und da gibt es ja auch in der Literatur wiederum ganz viele tolle Beispiele, wie sich junge Menschen, die irgendwie grässliche Kindheiten wie David Copperfield ja. zum Beispiel, die sich ja. dann dadurch retten, dass sie so eine Bücherkiste finden auf dem Dachboden und da noch in ihrer Einsamkeit Freunde finden und Empathie eben tatsächlich lernen. Ja. Und nicht nur das, was der böse Stiefvater ihnen da jeden Tag reinprügelt. Ja.
Nicht nur in der Musik, nein, auch in der Literatur scheint der Rhythmus das im wahrsten Sinne ausschlaggebende Element zu sein. Warum ist das so? Da gibt es ja auch Theorien zu.
Genau, also da hatte ich auch ein ganz lustiges Erlebnis. Mhm. Ich war bei einer Lesegruppe in Zürich mhm. und zwar gehört die zur James Joyce Foundation, der ja in Zürich war und dort auch gestorben ist. Und da hat der heute 86-jährige Fritz Senn vor 30 Jahren diese Foundation gegründet. Und die haben auch mehrere Lesegruppen. Und eine davon, die liest seit 30 Jahren Finnegan's Wake. Und Finnegan's Wake ist ja so ein sehr rhythmischer ja. Text, wo Joyce ganz übermütig auch mit der Sprache spielt. Und der Fritz Senn erzählte mir dann auch, da sind Wörter dabei, die haben 70 Bedeutungen. Also das kann man nicht entschlüsseln. Ja. Und er sagte aber, weil ich war dann dabei und es macht wirklich hochgradig süchtig, diese Textarbeit, die die da machen. Ja. Und der sagte eben, dieses Rhythmische, das spricht sowas ganz Frühkindliches bei uns an, ja. weil ja, das ist eben sowas Primitives geradezu und man kennt das ja auch, wenn jetzt ein Kind hinfällt und weint, weil es sich wehgetan hat, dann geht man immer hin und nimmt es nicht nur in den Arm, sondern fängt meistens auch an, was auf das Kind einzusprechen ja. oder zu singen ja. und meistens hat das eine beruhigende Wirkung. Und ich habe mich dann gefragt, ob das, was Dichtung kann oder auch Poesie, ob das nicht wie so ein Echo der Wiegenlieder ist, die wir, also in einem symbolischen Sinn, ja. die wir als Kinder gehört haben. Also das hat offenbar, diese Klangqualität ist eben enorm wichtig.
Ja, das ist verrückt, dass der Rhythmus auch in der Literatur so wichtig zu sein scheint und zwar eben nicht nur unter Umständen im Verhältnis zum eigenen Rhythmus des Herzens, sondern dass da noch ganz andere Aspekte mit reinspielen. Das finde ich ganz interessant. Jetzt habe ich mich auch gefreut über die sogenannte Körperlichkeit bestimmter Worte, die auch untersucht wird im Buch. Da wird zum Beispiel das Wort Radieschen genannt als Beispiel und man stellt fest, Radieschen ist ein Wort, mit dem man sofort Assoziationen verknüpft natürlich und die sind durchweg positiv, auch wenn man das Radieschen gar nicht mag. Es ist so eine fröhliche Frucht, sage ich jetzt mal, ja, die so knackig ist. Ja,
ja, da gab es eben so einen Sprachphilosophen, Karl Bühler hieß der, der hat in den 30er Jahren, seine Frau vor allem hat mit Kindern solche denkpsychologischen Experimente gemacht und da haben die eben rausgefunden, dass zum Beispiel so ein Wort Radieschen, der Bühler nennt das, einen Sphärengeruch hat. Das heißt, wenn wir Radieschen hören, dann hören wir auch quasi das Knacken, wir riechen schon so ein bisschen Erde, wir sehen diesen schwarz-weißen, diese Anmutung, die dieses Gewächs hat und all diese Vorstellungsbilder, die fügen sich eben zu so einem ganz sinnlichen und haptischen Eindruck.
Das heißt aber, wenn man es zu Ende denkt, dass man im Prinzip ein Wellness-Gedicht schreiben könnte, auch wenn es die schrecklichste Form der Literatur wahrscheinlich wäre.
Kannst du ja mal probieren.
Aber es wäre theoretisch möglich, durch eben Worte, die eine schöne Körperlichkeit haben und die man sofort spüren, schmecken und riechen kann und die vielleicht auch durchweg mit positiven Assoziationen verknüpft sind, durch die könnte man ja theoretisch so ein Gedicht schreiben, das zu sofortigem Wohlbefinden führt.
Also zumindest gibt es Wörter, da gibt es auch Untersuchungen in den Neurowissenschaften dazu, die ganz klar positive Assoziationen auslösen und negative. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese emotionale Markierung, die kommt schneller, als wir quasi verstehen, verstehen, was der Begriff in seiner gesamten Komplexität eigentlich heißt. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch enorm interessant, weil das, finde ich, ja auch zumindest Hinweise gibt, wie sowas sein kann, dass beispielsweise ein sehr bekanntes Beispiel der Werther, der ja da kollektive Tränenbäche seinerzeit ausgelöst hat und Selbstmordwellen und was weiß ich was alles, wie kann sowas kollektiv funktionieren? Aber es hat eben vielleicht auch zum Teil zumindest mit den Begriffen zu tun, wenn da ständig von Tränen, Weinen, Herzschmerz die Rede ist und das eben so starke emotionale, körperlich messbare Werte auslöst, dann könnte das ja was zumindest damit zu tun haben.
Ja, man stellt fest, es gibt sehr viele interessante Beobachtungen im Buch, aber im Endeffekt muss man sagen, die Magie der Literatur bleibt nach wie vor ein Geheimnis, oder?
Das fand ich auch ehrlich gesagt sehr beruhigend, weil das, wie ich schon am Anfang sagte, ich finde das Tolle an Literatur eben, dass sie einem den Weg selbst überlässt, den man findet. Ja. Und dass auch das Geheimnis der Literatur nicht wirklich zu entschlüsseln ist. Und dass auch diese Erklärungen, die die Neurowissenschaftler zum Beispiel geben, das Geheimnis überhaupt nicht entzaubern, sondern eher noch mehr Tiefe da reinbringen.
Ja, find ich auch.
Und manches eben besser verständlich machen, aber eben gar nicht wirklich letztschlüssig erklären.
Ja. Das Buch von Andrea Gerg mit dem schönen Titel Lesen als Medizin, die wundersame Wirkung der Literatur, war unser Thema. Morgen kommt das Ding in die Läden. Wir verlosen 2 Exemplare per Mail, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an win@fluxfm.de und den Betreff Lesen als Medizin. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Lesen als Medizin und schreibt eure Adresse bitte mit rein in die E-Mail, damit wir euch das Buch zuschicken können. Wird es denn nochmal sowas wie eine Lesereise geben zu diesem Werk, Andrea? Ist da was geplant? Denn ich fände es auch interessant, da nochmal drüber zu sprechen mit einer Gruppe von Interessierten, die sich unter Umständen ja auch täglich mit Literatur beschäftigt, wenn auch nur als Leserin.
Ich denke, sowas wird schon losgehen. Mhm. Das muss man jetzt mal ein bisschen abwarten, bis das Buch sich mal so ein bisschen unter die Leute gebracht hat. Und klar, das freue ich mich, wenn man daraus mal was vorlesen kann.
Sehr schön. Dann vielen Dank erstmal und viel Glück mit dem Buch und unter Umständen bis zum nächsten Mal. Andrea Gerg, vielen Dank. Tschüss.